Im Prinzip, sag ich mal, der Patentschutz ist ja nicht einfach so eingeführt worden, weil es ein Naturrecht ist, sondern um Innovation zu fördern. Und Innovation dank Freiheit heißt es im Prinzip. Das heißt, ein sehr strikter und sehr rigider Schutz durch Patente heißt nicht unbedingt, dass es mehr Innovation passiert, sondern es heißt durchaus, und das ist im Softwarebereich auch durch viele Studien im Prinzip belegt, dass Softwarepatente die Innovation in dem Bereich absolut senken.
Warum sind denn die großen Firmen daran interessiert, ein Softwarepatent einzuführen? Denn sie unterliegen noch genauso dem Schutz durch das Urheberrecht wie die Kleinen.
Ja, für die ist es einfach ein zusätzliches Mittel, sich Märkte, ganze Märkte freizuhalten, und für die ist es so eine Art Wettrüsten auch, weil wenn alle patentieren, müssen sie es auch tun, weil wenn sie es nicht machen würden, könnte es vielleicht sein, naja, sie werden von einer anderen Firma verklagt und dann müssen sie einfach genügend Munition haben, um zurückzuschießen. Ne? Und wenn sie da jetzt keine eigenen Softwarepatente, also sagen viele Firmen, die sagen dann, naja, eigentlich finden wir es auch nicht so toll, aber wir müssen, weil alle anderen das auch machen. Das heißt, es ist im Prinzip dieser ganze Sinn des Patentsystems, ist da schon ad absurdum geführt worden. Es ist einfach nur noch Art Wettrüsten und hat eigentlich mit dem eigentlichen Ziel überhaupt nichts mehr zu tun.
Was kann man denn nun dagegen tun, gegen die ganze Software-Patenterei, beziehungsweise was kann einem widerfahren, wenn man denn da so frei drauf losprogrammiert und plötzlich ganz unabsichtlich einen gleichen mathematischen Algorithmus findet, den auch schon eine große Firma hat sich patentieren lassen, ohne dass ich das Patent jemals gesehen habe, denn die Mathematik ist ja doch irgendwo endlich, und wenn ich eine mathematische Berechnung patentieren lasse, 2 plus 2 ist 4, dann kommt ja doch der eine oder andere mal darauf, auch aus 2 plus 2 4 zu machen. Ich weiß nicht, ob die Softwarepatente daran schuld sind, dass heute die Schüler nicht mehr richtig rechnen können und immer sagen, 2 plus 2 ist ungefähr 4. Liegt es an den Softwarepatenten, dass sowas passiert? Oder wie kommt es?
Na gut, das vielleicht nicht gerade, aber viele andere Dinge passieren halt als negative Konsequenz von Softwarepatenten.
Kann man denn so ganz einfache mathematische Strukturen, auf die jeder kommt, denn patentieren lassen?
Na, Mathematik an sich nicht. Und es wird auch eigentlich gesagt, also so einfach ist es dann nicht, wenn man sich mal so ein Patent durchliest, ist das dann auch alles sehr verklausuliert beschrieben und vor allen Dingen auch wird versucht, sehr breite Ansprüche zu haben. Das heißt, dass möglichst weite Felder durch das Patent abgedeckt wird, sodass man möglichst viele Leute sozusagen, also viele Dinge potenziell mein Patent verletzen, sodass ich da Lizenzgebühren dafür einfordern kann.
Ihr habt ja da eine wunderbare Tafel bei euch am Stand hängen, was denn so zum Beispiel bei einem Webshop alles patentgeschützt ist. Viele kennen ja die One-Click-Einkauf von irgendwo, das ist ja ein Patent. Wie sieht denn so ein Patent genau aus? Es beschreibt, wenn ich auf einer Internetseite einen Button setze und mit einem Klick einen Verkaufsvorgang abschließe, ist das sozusagen ein Patent oder was?
Ja, das steht leider halt nicht so explizit drin, sondern steht dann so ganz versucht technisch das zu umschreiben. Das steht dann System und Methode, um dieses und jenes zu erledigen. Das heißt, da wird im Prinzip der Software-Teil so ein bisschen versteckt und drumherum versucht das gesamte System sozusagen ganz technisch aussehen zu lassen. So, da wird dann also ein Computer beschrieben, so wie wir ihn alle kennen. Da gibt es ein Eingabegerät, Ausgabegerät und Speicher und so weiter und ein Netzwerksystem, und das wird drumherum konstruiert, um das sozusagen auch diese Hürde dieser Technizität, die gibt es da, dann zu nehmen. Aber der eigentliche Kern, den man eigentlich beansprucht, ist ja nicht diese Hardware, weil man da irgendwie was Tolles an der Hardware neu erfunden hat, sondern im Endeffekt ist es dann die Software. Und klar, wo läuft Software drauf? Na, auf Computern. Und was benutzt man so zwischen Computern? Benutzt man Netzwerke, um miteinander zu kommunizieren. Ne? Und das ist dann so, da steckt da eigentlich nicht das in der Hardware drin, sondern in der Software. Und damit kann man es auch dadurch, dass ich Software schreibe, dann verletzen. Und damit ist es für uns aus unserer Sicht ein Softwarepatent. Das europäische Patentamt sagt dann natürlich, nein, es gibt keine Softwarepatente, sondern nur computerimplementierte Erfindungen. Das ist dann so dieser Neusprech, ist dann sozusagen die Umschreibung dafür. Aber
und in welcher Art und Weise kann man jetzt etwas dagegen tun? Es gab im 2005 ja diese große Aktion, dass sich viele gegen Softwarepatente zusammengeschlossen haben, Unterschriften gesammelt haben, dass in der EU, wie ich mich noch erinnern kann, dort diese wirklich diese Richtlinie für Softwarepatente nicht angenommen wurde. Und nun ist sich heutzutage ja jeder sicher, also die EU hat das abgelehnt. Es gibt keine Softwarepatente. Nun sagst du, es gibt zwar keine Softwarepatente, aber es gibt computerimplementierte
Anwendungen. Das sind Softwarepatente. Ja, das sagt nur das Europäische Patentamt, sagt, es gibt keine Softwarepatente. Ja. Aber für uns sind computerimplementierte Erfindungen, beschreibt genau Softwarepatente.
Also ja, und nun ist es, warum braucht man denn dann überhaupt noch die Richtlinie für ein Softwarepatent, wenn es denn eigentlich schon eins gibt?
Naja, die Richtlinie wurde abgelehnt, was auch ein großer Erfolg, sag ich mal, für den FFI war. Aber der Status quo, dass dieses Europäische Patentamt trotzdem diese Softwarepatente erteilt, der ist halt immer noch da. Das heißt, weiterhin werden jährlich tausende Softwarepatente erteilt. Und es gibt im Prinzip kaum oder keine Bestrebung im Moment, sozusagen, dass diese Flut auch wieder einzudämmen. Und dafür setzen wir uns allerdings ein und wir versuchen auch, sagen wir mal, neue Anläufe, diese Softwarepatente auf einen rechtlich durchsetzbar zu machen, versuchen wir jetzt auch zu stoppen. Also diese Richtlinie war jetzt ein Versuch, dass auf Gesetzesebene die Softwarepatente rechtlich abzusichern, sodass also klipp und klar im Gesetz drin steht, Software kann patentierbar werden. Das wurde, wie gesagt, abgelehnt. Jetzt der nächste Versuch ist durch ein europäisches Zentralgericht, das dann letztendlich entscheiden darf, ob ein Patent gültig ist, also oder nicht gültig ist. Sprich, zum Beispiel könnte dort auch entschieden werden, ob es ein Softwarepatent ist oder nicht. Und das würde zum Beispiel durch so ein neues Institution dahingehend sehen wir das kritisch, dass dieses EPLA nennt sich diese Initiative, dieses EPLA-Gericht würde sehr nahe an der bisherigen Praxis des Europäischen Patentamts haften. Das heißt, die würden durch die Gesetzesprechung oder durch die Rechtsprechung, durch Urteile im Prinzip diese Praxis des Europäischen Patentamts immer weiter bestätigen. Und damit wären sie auch besser durchsetzbar für die Inhaber von Softwarepatenten.
Und da gibt es jetzt schon Präzedenzfälle oder was kennt ihr da?
Es gibt eine ganze Reihe von Urteilen bisher, aber im Moment ist es halt uneinheitlich in den einzelnen Ländern. Das heißt, es kann sein, dass in Deutschland das Gericht sagt, das Patent ist ein Softwarepatent, lehnen wir ab, wird für nichtig erklärt. In einem anderen Land ist es dann vielleicht so, da wird es dann aufrechterhalten. Und das ist natürlich den Inhabern von Softwarepatenten Dorn im Auge und die möchten das gerne harmonisieren. Und ja, die Richtlinie war ein Versuch, jetzt ist der nächste Versuch, das über dieses Zentralgericht zu schaffen.
Aha, also dieses Gericht wird es dann, es gibt dann diese richterliche Gesetzgebung, die keine Gesetze sind, sondern die eben in Urteilen besteht.
Genau.
Und wenn man erstmal ein paar Urteile hat, dann hält sich jeder Richter, der einen ähnlichen Fall auf den Tisch bekommt, eher an schon bereits gefasste Urteile und so wird es dann sukzessive durchgesetzt.
Ja, die würden dann vor allen Dingen in allen Staaten, in allen diese Staaten des EPÜ, also dieses Europäischen Patentübereinkommens, beziehungsweise wenn es jetzt gibt es auch Versuche, das in den EU-Rahmen zu integrieren, das heißt, es wären dann alle EU-Mitgliedstaaten, das würde dann automatisch für alle diese Staaten gelten und Richter in den unteren Instanzen, die müssten sich dann daran auch orientieren.
Ah ja, wenn ich also in ein kleines Land gehe, wo ich eventuell meinen Einfluss geltend machen kann und sage, okay, ich bin eine große Firma, ich werde euer Staatsdeckel füllen, indem ich euch so und so viele Sachen da schenke. Ich werde mal kurzerhand hier klagen gegen dieses Patent, sonst kann ich euch die Geräte ja nicht schenken. Und wenn ihr mir dann sagt, dass ich habe Recht, dann ist dieser richterliche Spruch von einem kleinen Land in allen Ländern dieser Gemeinschaft gültig.
Der Richterspruch von diesem kleinen Land, das könnte dann angefochten werden, wenn es da zu Streitigkeiten kommt, weil es in verschiedenen Ländern vielleicht zu unterschiedlichen Urteilen kam, kann man sich dann an dieses Zentralgericht dann wenden, was dann sozusagen global für alle diese Mitgliedstaaten das dann zentral entscheiden würde.
Ah, also es ist schon nicht so einfach möglich, es muss schon ein großes Gericht das machen, aber wenn es denn einmal geschehen ist, dann ist es auch gültig.
Naja, die Befürchtung ist einfach, dass sich das einfach so verstetigt und einfach durch die kontinuierliche Rechtsprechung einfach diese Doktrin so festsetzt und dass es dann umso schwieriger ist, da vielleicht auch mal wieder eindämmt zu wirken.
Wie ist es nun mit einem kleinen Programmierer, der sich jetzt einer solchen Sache ausgesetzt sieht. Hier, wir sehen hier ja viele Programme auf den Linux-Rechnern, die hier so rumstehen, die ja doch große Ähnlichkeit zu Programmen haben, die man auch käuflich erwerben kann. Die machen ja irgendwie das Gleiche. Ich kann hier also Musikbearbeitung machen am Computer, ich kann meine Webseiten, mein Content-Management-System mit freier Software machen. Da gibt es doch mit Sicherheit Überschneidungen auch mit vorhandenen Softwarepatenten.
Ja.
Weil ein Fortschrittsbalken, den gibt es überall und der hat bekanntlich auch ein Patent, was ich so weiß. Oder der Mülleimer, den man auf dem Rechner hat, ist ja, mit beim Patent belegt. Wenn jetzt also der Rechteinhaber dieses Fortschrittsbalkens oder einer Musikbearbeitungssoftware sagt hier, also ihr dürft gar keine Musikbearbeitung machen, weil ich habe ein Patent mit einem Programm, ein Musik zu bearbeiten, dann könnte man das also sofort vom Markt
dürfte sagen, man das nicht mehr vertreiben.
Nicht mehr vertreiben.
Ja. Also ich sagte ja im PostgreSQL
auch hatte nicht, wenn man damit kein Geld verdient. Ist
ja,
selbst
ja.
Das geht nicht.
Ja. Also man hat dann die Wahl, entweder Lizenzgebühren zu zahlen, was bei freier Software zumeist ziemlich inkompatibel ist, oder das dann einfach den Vertrieb einzustellen. Und das ist jetzt schon ein Problem. Also das ist, wie gesagt, für PostgreSQL, die hatten da so einen Caching-Algorithmus. MPlayer hat große Probleme da mit diesen Video- und Audio-Codecs. Und sagen wir mal, Microsoft droht ja auch ständig. Zum Beispiel hat er letztens ich weiß nicht, wie viele Patente, 140 oder sowas haben sie gesagt, der Linux-Kernel würde 140 Patente von uns verletzen. Sie haben natürlich nicht gesagt, wie viele das sind und auch nicht welche genau das sind, weil dann könnte man ja nachgucken und sagen, naja, das ist Quatsch, was ihr da behauptet, oder man könnte es vielleicht drumherum programmieren, aber als Drohkulisse funktioniert es schon. Und jetzt gab es ja diesen Deal da mit Novell und zwischen Novell und Microsoft, wo da im Prinzip versucht wird, so eine Art Microsoft-Abgeltungssteuer sich so frei zu kaufen. Das heißt, alle Novell-Kunden, die haben sich jetzt sozusagen, sind jetzt da vielleicht würde jetzt Microsoft verschonen, aber das ist gleichzeitig ein Signal an alle anderen, ihr seid gefährdet. Und schon allein diese Drohgebärde, das ist für manche dann schon einfach schon so hinderlich, und dass sie sagen, naja, das ist uns jetzt so unsicher vielleicht, und das ist eindeutig ein Problem. Und
und das hindert also auch dann bestimmte Firmen oder Einrichtungen zu sagen, wir setzen Linux ein, denn es ist ja gar nicht frei, denn es verletzt ja angeblich Patente.
Angeblich, und das müsste man vielleicht mal prüfen erstmal. Ja. Ich meine, das sind natürlich alles Behauptungen, wo man erstmal sagen könnte, naja, das ist auch eindeutig, um einzuschüchtern. Ne? Aber die Einschüchterung ist auch genau dieses Ziel. Das heißt, man versucht so zu unterteilen in gute Linux-Distribution, diese Microsoft-Abgeltungssteuer da bezahlt hat, und andere, die dann sozusagen böse sind. Ne?
Ja, aber damit mit einem Eingeständnis, also dass ich jetzt eine Abgeltungssteuer bezahle für eine Sache, von der ich gar nicht weiß, ob sie wirklich existiert, ist ja doch sehr fraglich. Damit gebe ich ja eigentlich indirekt zu, dass es so ist, oder nicht?
Novell hat gesagt, nein. Sie würden das damit nicht zugeben, und das ist natürlich auch juristisch, und man kann sich streiten darüber, aber es ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein Problem. Das ist definitiv, also weil es wird eher noch stärker werden. Also ja, je mehr sozusagen auch freie Software ein Problem wird für andere Firmen, ist ja nicht nur Microsoft, dann wird da auf jeden Fall, sage ich mal, diese Patentkeule vielleicht auch stärker geschwungen. Ja?
Und was genau tut ihr, dass das verhindert werden kann oder dass es eventuell gestoppt wird, diese Sache? Welche Aktion macht ihr? Was kann man machen?
Also bei dieser Richtlinie haben wir uns natürlich dann auch in den politischen Prozess mit eingebunden. Das ging auch ganz gut beim Europäischen Parlament, weil da gibt es, sag ich mal, verschiedene Fraktionen, da kann man seine Meinung zu Gehör bringen, und dann sag ich mal, gibt es Befürworter, gibt es Gegner, dann wird versucht, einen Kompromiss zu schließen, und wir hatten mehrfach, sag ich mal, die Mehrheit, nicht alle, aber immerhin die Mehrheit des Parlaments auf unserer Seite. Das ist jetzt, sag ich mal, bei diesem E-Plugger-Geschichte ist das jetzt ein bisschen schwieriger, weil das passiert auf Regierungsebene. Das heißt, das sind dann im Prinzip ja Ministerialbeamte, die sich dann auch zum Teil hinter geschlossenen Türen dann treffen, wo man einfach keinen Einfluss hat als Interessensvertretung. Und dadurch ist es ein bisschen schwieriger. Wir versuchen das trotzdem sozusagen so viel Unterstützung wie möglich sozusagen da aufzubauen, auch von Firmen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Firmen, die dagegen sind. Ansonsten zum Beispiel haben wir eine Konferenz in Brüssel organisiert, wo man mal ja, im Prinzip die Probleme des Patentsystems erstmal überhaupt nochmal offen diskutiert und guckt, wo sind die Probleme und wie kann man sie vielleicht insgesamt lösen. Die Patentkonferenzen, die es sonst so gibt, da ist dann viel so Schulterklopfen, wo man sagt, ja gut, da gibt es vielleicht ein paar kleine Probleme, die kriegen wir aber gelöst mit mehr Patentprüfern, aber ansonsten ist alles prima, ne? Aber jeder weiß, dass es nichts prima ist.
Und wenn jetzt jemand kommt zu euch und sagt, ich habe ein Problem, mich hat eine Firma XY verklagt, weil ich ein Patent verletzt haben soll, ich kann das aber selber gar nicht nachprüfen, können solche Leute sich bei euch Unterstützung holen oder unterstützt ihr die oder wollt ihr das können?
Wir können sie natürlich dahingehend unterstützen, dass wir sie vielleicht in Kontakt bringen können mit anderen Firmen, die da schon Erfahrungen mit gemacht haben und wo man sich dann vielleicht austauschen kann darüber. Das können wir auf jeden Fall machen, jetzt sage ich mal gerichtlich vertreten, da haben wir natürlich auch nicht so die Ressourcen, aber ich sage mal beraten und sage mal über das Problem der Softwarepatente allgemein aufklären, das können wir auf jeden Fall, weil viele wissen dann vielleicht in dem Moment vielleicht gar nicht mal so sehr, was jetzt das Problem ist, das können wir auf jeden Fall machen, ja.
Ja, also wenn ihr Hilfe braucht, was die Softwarepatente betrifft, wenn ihr von einer großen Firma verklagt werdet, wendet euch an den FFII.
Na gut, nicht nur, wenn man sich verklagt wird, also sag mal, auch wer jetzt sag mal, unsere Idee und sag mal, gegen Softwarepatente ist.
Wer
also,
vorher was machen will, ja, bevor genau, es soweit kommt,
genau,
der wendet sich auch an den FFII, den kann man unterstützen. Ihr habt auch ein Spendenkonto, wo man euch unterstützen kann, weil eure Aktionen kosten ja auch Geld.
Naja, wir sind ein gemeinnütziger Verein und uns kann man natürlich einerseits spenden, weil nicht alles kann man mit ehrenamtlicher Mitarbeit machen, aber sehr wichtig ist uns natürlich für uns auch die Anzahl der Mitglieder. Das heißt, wenn jemand Mitglied wird, das kostet 15 Euro im Jahr, dann würde uns das schon viel helfen. Weil je mehr Mitglieder wir sind, desto mehr kann man natürlich, desto mehr Einfluss kann man auch geltend machen, desto ernster wird man dann auch genommen in der politischen Debatte denn, ne?
Ja, gut. Vielen Dank, Stefan, dass du zu uns an den Stand gekommen bist. Wir wünschen dir noch viel Erfolg hier weiterhin beim Kampf gegen die Softwarepatente. Ja. Und wir hoffen, dass das eigentlich nicht mehr wahr wird, was da uns angedroht wird, dass uns große Firmen daran hindern, unsere freie Software hier einzusetzen.
Ja.
Denn jeder, der hier sitzt und programmiert, der sitzt eigentlich nicht da, weil er sich die großen Softwarepakete der Firmen hernimmt und einfach abschreibt, sondern weil er Interesse daran hat, während seines Studiums mal eine Diplomarbeit zu schreiben oder eine Bachelorarbeit und darin auch eigenen Anteil hat, durchaus. Ja? Sonst würde ihm die Arbeit wahrscheinlich auch gar nicht abgenommen werden. Und das dann durch eine Firma verbieten zu lassen, finde ich doch eigentlich ganz schändlich. Bildung ist für alle da und
Innovation
durch Freiheit.
Genau. Recht schönen Dank.
Ja, bitte. Tschüss.
Tschüss.